Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Es gibt Fotos, da schüttelt Einstein die Hand von Mick Jagger, Winnetou fährt ein E-Auto und im Video stemmt Deutschland den WM-Pokal in die Luft. Allesamt sind diese Bilder täuschend echt aussehende Fälschungen. Die können wir mit ein bisschen gesundem Menschenverstand schnell als Fakes erkennen. Aber was ist beispielsweise mit ganz vielen Dokumenten, die wir nicht sofort als Fälschung erkennen? Dr. Franka Becker ist Rechtsanwältin und Unternehmerin. Nebenbei ist sie auch noch leidenschaftliche Surferin, aber das spielt hier bei Heise Meets nur eine Nebenrolle. Ich bin Matthias Tüxen und habe Franka Becker zu 2 Interviews für diesen Podcast getroffen. Also, wie erkenne ich gefälschte Bilder?
Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle, die wir uns, glaube ich, allen stellen, weil die Prinzipien, die wir früher so hatten, von wegen achten Sie auf komische Zähne, auf vielleicht einen verschwommenen Rand im Gesicht oder auf sehr starre Augen, wo der Lichtanfall vielleicht nicht so natürlich ist, wie Sie es vermuten würden, die sind eigentlich heute überholt.
Also 6 Daumen ist passé.
6 Daumen ist passé, denke ich. Und also es braucht heute ein bisschen mehr. Es gibt da ein paar Verfahren tatsächlich. Aber man muss sagen, es ist ein technischer Rüstungswettlauf. Also wenn quasi eine Detektionsmethode für ein Deepfake quasi entwickelt wurde oder publik gegangen ist, dann ist die KI eigentlich schon dran und holt da rasant auf, auch direkt eine Gegenmethode zu entwickeln.
Jetzt stehen wir aber ja auf der guten Seite. Wir erstellen ja keine Deepfakes. Wir sind ja die Guten. Wenn wir die Guten sind, da sind die Bösen. Wie erkenne ich die?
Ja, wie erkenne ich die bösen Deepfakes? Wie erkenne ich die bösen Ersteller? Ich glaube, dadurch, dass es mit Deepfakes so leicht gemacht wird, tatsächlich Manipulationen zu erschaffen, wird da die Hemmschwelle extrem gesenkt. Und Leute, die früher nicht darüber nachgedacht hätten, beispielsweise einen Bewirtungsbeleg zu fälschen, haben da heute einfach die Möglichkeiten, kostenlos auf ihrem Schreibtisch, an ihrem Rechner, in ihrem Laptop und können das einfach in Sekunden umsetzen. Und ich glaube, da gibt es dann doch mehr Böse, als wir das eigentlich so möchten.
Das Eingeständnis deckt sich auch mit meinem Bauchgefühl. Ich erlebe Franka Becker in einer Präsentation. Sie zeigt, wie problemlos ein Bewirtungsbeleg zu fälschen ist. Auf einem steht die Summe von 80 Euro, auf dem anderen von 130. Aber welcher ist der echte Beleg?
Ja, das war wesentlich leichter als gedacht mit Google Gemini. Und da habe ich zunächst die KI gefragt, verändere mir doch mal bitte diesen Bewirtungsbeleg. Und dann hat sich Gemini noch so ein bisschen gewunden und hat gesagt, nein, ich darf keine Belege fälschen, das wäre ja illegal. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir erstellen hier doch keine illegalen Belege, das ist ja völliger Quatsch. Das hier ist ein falscher Beleg. Wir korrigieren ihn jetzt, wir machen zusammen was Gutes. Ja, und schwuppdiwupp war die KI überzeugt. So leicht war das.
Also die KI lässt sich ganz leicht täuschen, lerne ich daraus. Ich habe selber noch keinen Wirtshausbeleg gefälscht. Bin ich jetzt schon ein Guter?
Also okay, lassen wir das mal offen. Gar kein Problem.
Okay, mag manch einer schmunzeln. Das ist ja nun wirklich kalter Kaffee. Zweiter Teil der Präsentation. 2 Frauen, 2-mal Franka. 2 in unterschiedlichen Outfits, mal mit Brille, mal ohne. Aber welche ist die echte Franka?
Genau, also es gibt tatsächlich Tools, die können sich zwischen ihre Webkamera und das Konferenztool, was sie verwenden, also Zoom oder Google Meet oder auch Microsoft, schalten und dann in Echtzeit, also es war 2-mal ich sozusagen und 1-mal meine Kollegin hier in dem Fall, die Mandantin Marine Müller und eine der beiden, sag ich mal, wie soll ich das jetzt sagen? Personen, meine doppelte Persönlichkeit, wurde 1-mal dargestellt von eigentlich meinem Kollegen. Und da hat die KI dann aber mein Gesicht und meinen Körper auf seine Person berechnet. Man hat quasi den Akteur ausgetauscht an dieser Stelle. Das ist das sogenannte Face-Swapping, nennt sich das. Und da hatte ich dann ja jetzt, bin ich etwas später in den Call rein, aufgrund von technischen Problemen und habe dann gesehen, dass meine Mandantin tatsächlich schon mit mir spricht, nur dass ich das gar nicht war. Und sowas ist heutzutage möglich. Da braucht man jetzt auch kein extra Equipment für, da reicht einfach ein Laptop mit einer sehr starken Grafikkarte.
Wir kennen mittlerweile solche Meldungen, wo ein Finanzverantwortlicher im Unternehmen auf Weisung von seinem Chef mehrere Millionen auf ein Konto überwiesen hat. Der Chef war aber gar nicht derjenige im Videocall. Der Finanzer sagt, ich habe dich doch gesehen. Das habe ich damals noch eingeschätzt, so unter der Rubrik, oh, das ist eine ganz seltene Geschichte.
Tatsächlich, also auch gerade das Thema, da müssen wir gar nicht so weit gehen, Videokonferenz. Also da reicht schon ein Fall vom sogenannten Voice Cloning. Und das ist tatsächlich etwas, das finde ich noch bedrohlicher, weil es einfach so simpel wirkt. Also bei einer, sag ich mal, kratzigen Nachricht oder eines kratzigen Anrufs, den man erhält, und das ist ja dann natürlich Fall von CEO-Fraud etc., ja, da geht man ja immer noch davon aus, ja, Mensch, der hat einfach schlechten Empfang. Das ist ja sehr alltäglich. Da muss man da tatsächlich herauszufinden, ob die Person oder ob die Stimme am anderen Ende der Leitung eine synthetisch generierte ist oder eine echte. Es ist fast unmöglich. Und was man, das Material, was man braucht, jeder von uns hat schon eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder es gibt kleine Voice-Snippets online, wenn man jetzt mal irgendwie ein Video hochgeladen hat, zu Werbezwecken, so wie ich das halt tue, auf LinkedIn oder halt eben auf Instagram etc. Da braucht man ja 30 Sekunden einer Nachricht und hat dann quasi keine Stimme klonen und kann die alles sprechen lassen, inklusive Akzente, Stimmhöhe, Sprechpausen, Atempausen etc. Ja.
Jetzt haben wir die Welt beschrieben, wie schlecht sie sein kann. Aber zurück zur Praxis. Franka Becker ist Anwältin. Was macht man da, wenn die Beweise vor Gericht schlichtweg falsch sind? Geht einer ins Gefängnis, weil der andere von der Gegenseite besser faken kann? Wenn der Richter oder die Richterin einem Video Glauben schenkt, aber der Film komplett auf einem guten Prompt und nicht auf der Realität basiert?
Das ist natürlich schwierig, gerade wenn Beweise, die eigentlich digital vorlagen, also sprich WhatsApp-Nachrichtenverläufe etc., wenn die halt ausgedruckt werden und genau in der Form, in der das Gericht sie auch im Endeffekt haben möchte, in vielen Fällen ausgedruckt, dann wird natürlich auch die Möglichkeit, einen Deepfake zu erkennen, eben durch Einsicht in die Metadaten oder vielleicht auch durch tatsächlich doch noch visuelle Beweise, weil der Deepfake vielleicht doch nicht ganz so gut erstellt wurde, häufig einfach ausgelöscht durch das Ausdrucken genau solcher Nachrichten oder auch Bilder.
Also lieber die Nachricht digital behalten lieber und nicht ausdrucken.
Genau, aber das ist dann hier die Frage. Also ich glaube, das wird tatsächlich doch noch mal einiges verändern in der Arbeit, in der Art, wie wir arbeiten und auch eben, wie wir vielleicht Beweise in Zukunft prüfen, ans Gericht übermitteln. Und ich frage mich natürlich auch, wie das ist. Also wie viele Sachverständige müssen wir da jetzt dazwischen schalten? Also ich habe es tatsächlich häufig, ich arbeite viel eher in einem anderen Bereich, wo KI relevant ist. Um die Generierung von Code geht es da an der Stelle und um das sogenannte Wipe-Coding, also das Coden mit KI. Und da haben wir natürlich auch dann die Frage, inwieweit da Urheberrechte an dem Code gelten. Da ist es dann aber tatsächlich so, dass wir in vielen Fällen, gerade wenn es auch um KI-Compliance geht, also ob jetzt halt eben der AI-Act auf europäischer Ebene umgesetzt wurde, dass wir dann da tatsächlich nicht nur IT-Infrastruktur-Spezialisten an Bord haben müssen, sondern auch Leute, die diesen Code tatsächlich prüfen und aufgrund der Struktur und der Natur des Codes dann eben die Konformität des AI-Actes nachweisen oder auch eben nicht.
Wir werden das nicht abschließend klären. Franka Becker ist nicht nur Anwältin, sie ist auch Unternehmerin. Pilehound heißt ihr Unternehmen, das die Geschwindigkeit moderner KI mit den Datenschutzanforderungen des juristischen Berufsrechts vereinen soll.
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also, man muss natürlich sagen, dass sich der Markt jetzt ein Stück weit verändert hat. Es gibt schon einiges an KI-Modellen auf dem Markt. Aber wenig bis gar nichts aus dem deutschen Rechtsraum und gerade auch für den deutschen Rechtsraum, weil unabhängig jetzt tatsächlich von der anwaltlichen Arbeit, also von der Systematik des Rechts oder wie das deutsche Rechtssystem funktioniert, ist, glaube ich, die deutsche Rechtsbranche, wenn es um Digitalisierung geht, einfach eine ganz spezielle. Und vielleicht gibt es da auch das ein oder andere Problem. Es ist ein problematisches Thema, die Digitalisierung der Anwaltschaft, der deutschen Rechtsbranche, ist etwas, wenn ich da mit Kollegen drüber spreche, dann grinst jeder so hinter vorgehaltener Hand und denkt sich so, ja, okay, mein Gott, hier läuft nicht alles rund. Und wir sind auch, muss ich leider so sagen, nicht unbedingt Vorreiter auf dem Gebiet. Also das geht ja schon los bei Kanzleisoftware. Und ich hoffe, dass man mir das jetzt nachsieht. Aber da gibt es ja auch wenig bis keine guten Anbieter auf dem Markt. Und da geht's einfach schon los. Und für mich war es damals einfach so, dass ich ein ein größeres Mandat hatte, eine größere Situation, beziehungsweise eigentlich hatte ein Kollege das von mir und der hat gesagt, Mensch, Franka, kennst du da ein Tool? Also ich habe hier einen Vertrag, ich möchte gerne ein Mandat abgeben und an diesem Vertrag wurde wirklich Jahre rumgedoktert mit unterschiedlichsten Parteien und da ist es dann so, dass es dann eben nicht nur um das rein Juristische geht, sondern auch ein bisschen um die Politik und das Menschliche hinter den Klauseln. Also da gab es 5 Stimmen, die jetzt diese Wettbewerbsklausel entschieden haben. Das war der CFO aus dem einen Unternehmen. Dann hatte aber der CEO aus dem anderen noch was dazu zu sagen, plus 3 General Counsel. Und wir wissen ja irgendwie 3 Rechtsanwälte oder 2 Rechtsanwälte, 3 Meinungen. Also das war ein
nur 3 Meinungen?
Ja, schön wär's, ne? Aber das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Und es gab Tausende an E-Mails. Also ungelogen. Und er meinte, ich würde das jetzt gerne für meinen Nachfolger so aufbereiten, dass er einfach noch weiß, warum diese Klausel entschieden wurde und wer da was zu gesagt hat, um sich auch nicht in die Nesseln zu setzen. Also das war jetzt nicht nur juristisch, sondern auch so ein bisschen, ne? Und dann hat er gemeint, da gibt's nichts. Und dann habe ich tatsächlich mit einem ehemaligen Kollegen und auch Freund mich rangesetzt und habe gesagt, lass uns da mal was bauen. Und dann haben wir die erste noch sehr, ja, sag ich mal, rudimentäre, wie man so schön sagt, also ich würde sagen weniger als ein MVP gebaut. Und damit konnte der Kollege dann sein Problem lösen. Und das Ganze, eben auch noch berufsrechtskonform und sicher.
Das war so der Klassiker. Hallo Marktlücke, ich habe eine Idee.
Ja, ganz genau. Und dann haben wir gesagt, ja, Mensch, jetzt haben wir da was. Lass uns das doch mal entwickeln. Aber wie das ja, ich glaube, vielen so geht und gerade auch mir. Also ich baue ja jetzt gerade auch durch die Möglichkeit von Vibe-Coding etc. mir mal ganz gerne so den ein oder anderen Assistenten. Ne? Also zum Beispiel, wie sind gerade die Wellenbedingungen, wie ist der Swell? Wenn es super gut ist an dem Ort, an dem ich lebe, dann tu mir doch mal proaktiv einen Blocker in den Kalender. das sind ja alle so kleine Spielereien, wobei, also wer da Interesse hat, gerne melden. Aber das sind ja also kleine Spielereien, die man bauen kann. Aber dann dieser Schritt von, ich habe diese kleine Spielerei gebaut, die sinnvoll ist und ich baue daraus ein Unternehmen und ich bringe das auf den Markt. Das sind einfach, wie ich auch gelernt habe in dem letzten Jahr, 2 Paar richtig unterschiedliche Schuhe. Und
du musst gleich erzählen, wie das weitergeht. Ich stelle mir die größte Hürde erstmal vor, den Staub von den Anwaltsakten zu blasen und den in Bits und Bytes umzuwandeln.
Ja, genau. Also ich habe mich dann mit meinem Mitgründer Fabian, den ich auch über einen gemeinsamen Arbeitskollegen kannte, der gesagt hat, Mensch, ich habe Lust, aus diesem Produkt ein Unternehmen zu machen. Fabian Rittmeier und ich sind somit die Gründer von Peilhound. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, ja, wie geht man an die Branche ran? Was braucht die Branche? Da haben mir natürlich auch meine Kolleginnen von Gunnar Cook sehr geholfen, weil selbstverständlich bin ich in beiden Welten unterwegs. Ich bin, sag ich mal, Produktentwicklerin an der Stelle, aber eben auch Anwenderin. Das heißt, ich weiß natürlich, wie es ungefähr aussehen sollte und was mir helfen würde. Aber nicht nur jeder Anwalt hat eine andere Meinung, sondern jeder Anwalt hat auch eine andere Arbeitsweise. Und deshalb ist es halt schön, wenn man einfach den Input von den Kollegen hat, von den Kollegen bekommt und auch eben von unseren Nutzerinnen. Also das ist auch ein Prinzip von Peilhound, was uns einfach unfassbar wichtig ist. Aber wahrscheinlich springe ich da jetzt schon zum nächsten Thema und greife dir unfassbar vor.
Genau, du bist ein bisschen gesprungen. Es gibt ein relativ strenges Berufsrecht für Juristen in Deutschland und die Digitalisierung ist ein ganz anderes Kapitel. Wie kommt ihr raus aus diesem Dilemma?
Genau, also das war natürlich etwas, da haben wir uns als erstes Gedanken drüber gemacht. Weil wenn man jetzt sagt, man nutzt ein Large Language Model von Google, da rennen erstmal alle Anwälte schreiend aus dem Raum.
Und kommt zurück mit Transparenten, da steht DSGVO drauf.
Genau, DSGVO und Berufsrecht, was ja noch eine ganze Ecke strenger ist. Und da geht es natürlich sofort, da gehen sämtliche Alarmglocken los, also auch bei mir als Anwältin, Mandatsgeheimnisse. Das ist ja einfach, also wenn man das verletzt, das kann man
No-Go.
Das ist ein No-Go, da kann man den Laden direkt dicht machen. Und entsprechend ist es bei Peilhound so, dass wir gesagt haben, ja Mensch, wir nutzen keine Cloud-Lösung. Wir schicken die Daten wirklich nur eine Sekunde raus ans LLM, da sagt tatsächlich auch der Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer sagt, dieses kurze Raussenden verschlüsselt an das LLM und die Löschung der Daten dann direkt wieder, also keine Zwischenspeicherung, ist nicht mal ein Offenlegen im Sinne des 203, also des Berufsrechts. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir sagen dann auch, ja, wir nutzen keine Cloud-Lösung. Also wir haben die Daten nicht in einer Cloud liegen, die unter Umständen gehackt werden könnte, sondern die Daten bleiben auf dem Rechner des Anwenders. Und das ist natürlich, hat Vorteile, hat Nachteile. Themen wie Zusammenarbeit, dafür müsste man die App entsprechend punktuell öffnen. Aber erstmal ist das sicher. Wenn der Rechner nicht geklaut wird, dann kommt niemand an diese Daten ran. Und weil du jetzt noch eben von den verstaubten Akten geredet hast, ja, tatsächlich, also ich kenne das ja auch noch, dass man in irgendwelchen Kellern rumkriecht, kurz vor der Stauballergie und kistenweise Akten durchsieht, ordnerweise, um nach irgendwie einer Frist zu suchen oder nach einem Datum. Und das ist ja das Schöne, da war dann die Digitalisierung doch nicht so schlecht, dass das meiste ja jetzt eben schon digital verfügbar ist. In Aktenräumen, in digitalen Aktenräumen, in Datencentern etc. Also die Akten liegen digital vor, die Dokumente liegen digital vor. Thema ist natürlich so ein bisschen da an der Stelle die Qualität, aber da haben wir bei Pilehound eben auch Lösungen gefunden. Also Pilehound kann wirklich unleserliche Scans, die das menschliche Auge fast nicht mehr entziffern kann, vergilbte Scans wieder leserlich machen und vor allen Dingen mit dem Inhalt arbeiten. Handschriften, Audiodateien, das ist alles kein Problem.
Das ist jetzt wahrscheinlich schon der zweite Schritt, so wie du ihn beschreibst. Also ihr habt gesagt, ich habe da so eine Idee, das muss so und so funktionieren und wir müssen das erstmal so hinkriegen, dass es auch dem Berufsrecht entspricht. Und wie ging das dann weiter? Ich will so ein bisschen diese Gründeratmosphäre schnuppern. Habt ihr dann irgendwie auf einer Kiste Bier gesessen, in einer dunklen Ecke und gesagt, das muss rein, das muss rein, das muss rein? Oder hat das jeder für sich alleine gemacht? Wie lief das bei euch?
Also tatsächlich ist die Gründeratmosphäre, dieses Romantische, so wie du dir das jetzt gerade vorstellst oder wie du das beschreibst, die liegt tatsächlich bei uns noch ein bisschen in der Luft, weil Pilehound ist ja komplett eigenfinanziert. Also wir haben kein Funding von außen drin und deswegen sind wir Startup durch und durch.
Und ihr seid jetzt wie viele Leute?
Wir haben jetzt, wir sind zwei Gründer und haben drei Mitarbeitende auf unserer Payroll.
So, und der Gedanke, den ich mir so romantisch vorgestellt habe, den gibt's gar nicht?
Doch, den gibt's auf jeden Fall. Also wir saßen nicht auf einer Bierkaste, auf dem Bierkasten, aber hier in vor einem Berliner Späti. Wir saßen in gemieteten Büros von befreundeten Start-up-Gründern, die schon einen Schritt weiter waren. Wir haben Ewigkeiten telefoniert, weil ja Fabian auch in München lebt, ich in Portugal. Wir saßen bei Fabian viel im Wohnzimmer. Dort ist auch der, sag ich mal, eigentliche Pilehound zu Hause, der Luki. Also der Name kommt ja daher, dass man sich einen Hund vorstellen muss, Pile, der durch einen Pile, also einen großen Haufen Papier durchschnüffelt und dann genau die Zeile findet und sucht und auch findet, die gefunden werden soll. Dann so ganz begeistert mit der Nase drin. Und es ist tatsächlich so, wir haben dann Umfragen gemacht, auch bei mir im Kolleginnenkreis, was denn noch notwendig wäre an Features. Und tatsächlich gehen wir auch immer noch so vor. Also wir haben erst jetzt, ich glaube, der Newsletter kommt heute raus oder morgen bei uns, dass wir einfach eine ganz aktive Umfrage an unsere Nutzer und Nutzerinnen stellen und fragen, wir machen jetzt unsere Feature Roadmap für das zweite Halbjahr 2026. Ihr dürft euch was wünschen. Ihr dürft mitentscheiden.
Das ist ja cool.
Ja, und das ist genau das, was wir machen können, weil wir eben völlig autark sind und völlig frei, was mir persönlich ja auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, wie du weißt. und genau so gehen wir vor. Also wenn tatsächlich unsere Nutzer sagen, Mensch, ich hätte gerne die Anbindung an diesen Datenraum oder ganz ehrlich, Leute, ihr habt euch da bestimmt was bei gedacht, aber die UI ist wirklich unübersichtlich. Dann, wenn das ein sinnvoller Hinweis ist, dann gehen wir darauf ein und setzen den auch gerne um, weil wir wollen einfach das beste KI-Tool für den deutschen Markt bauen, aus dem deutschen Markt heraus. Und nicht einfach nur den deutschen Markt mit irgendwie einer Fertiglösung überschwemmen, so nach dem Motto, friss oder stirb, wir sind ein großes Unternehmen.
Und ich muss die Frage stellen, das Finanzamt hört weg. Ihr sagt, ihr macht das alles aus eigener Schatulle. Ja. Verdient ihr schon Geld?
Wir beide, die Gründer, zahlen uns kein Gehalt aus aktuell. Weil wenn Einnahmen da sind, dann reinvestieren wir sie. Genau. Aber wir tragen uns. Wir haben von Anfang an schwarze Zahlen geschrieben.
Wie ist der Businessplan, wenn wir das Gespräch in 365 Tagen führen, Sommer 2027? Wo sind wir dann?
Benutzt jeder Anwalt und jede Anwältin in Deutschland natürlich Peilhound und denkt sich, mein Gott, ich hätte es schon viel früher haben sollen. Nein, ich glaube, dann ist der Businessplan, dass wir gerade sehr viele mittelgroße und Boutique-Kanzleien haben, aber auch gerne Einzelanwältinnen, die einfach einen richtigen Mehrwert aus dem Produkt haben, die die Angst oder diese Hürde des Umgangs mit KI genommen wurde, die vielleicht Mandate annehmen können, die sie vorher nicht annehmen konnten, die ihnen vielleicht von den Großen weggeschnappt wurden, die natürlich nicht nur viel mehr Power, Personelle dahinter haben, sondern natürlich auch die besseren Preise bekommen von den größeren Softwareanbietern, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich möchte, dass genau diese Kanzleien genauso mächtig mit KI umgehen können, wie es die großen Player am Markt können. Und eben nicht Mandate weggeschnappt bekommen dadurch, sondern die viel spannenderen Mandate annehmen können und ihre Mandanten besser beraten können. Also das ist jetzt mal völlig ab von, wo wir da monetär stehen wollen. Das ist unser Ziel. Also ich möchte, dass die Leute sagen, Mensch, ich habe wieder richtig Spaß an meinem Beruf oder noch mehr Spaß, weil ich kann mich jetzt auf das Wesentliche fokussieren. Also ich kann mich jetzt darauf fokussieren, auch mal einfach 20 Minuten länger mit meinem Mandanten zu quatschen, nochmal ein bisschen intensiver reinzugehen. Ich habe jetzt mehr Kopf frei für Strategie, für das Zwischenmenschliche, für die empathische Seite des Berufs, wo ich vorher vielleicht ein bisschen was abschneiden musste, weil es einfach lange gedauert hat, diese 500 Seiten Akte durchzugehen und ich vielleicht nur in einem Team von 5 Leuten bin.
Hast du eine Mission?
Ich glaube, das ist die Mission.
Wenn die KI jetzt halluziniert, wachsen dir trotzdem keine grauen Haare?
Naja, das mit den grauen Haaren.
Ich stelle die Frage anders. Ich habe in einem sehr schönen Interview von dir gelesen, dass euer Modell, was ihr entwickelt habt, auch an bestimmten Stellen sagt, sorry, weiß ich nicht. Also das, was wir alle kennen, es gibt KIs, die auch halluzinieren und die dann sagen, das und das Urteil von dem und dem Landgericht, das hat es so nie gegeben. Wie macht ihr das?
Also jeder Anbieter von KI, der sagt, wir können unsere Lösung anbieten und das halluzinationsfrei, der lügt schlechtweg. Es ist nicht möglich, eine KI-Lösung anzubieten, die nicht halluziniert. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, der KI das auszutreiben, weil die ist einfach der willigste Praktikant, der unbedingt ein Ergebnis bieten möchte. Und also wirklich, es ist, da kommen manchmal Sachen raus. Und was wir halt eben machen, ist, dass wir zum einen, wie du gerade sagtest, Peilhound dann lieber sagen lassen, ich weiß es nicht. Es gibt für mich hier keine Quelle, die ich 100% sicher zugrunde legen kann. Und das hat tatsächlich am Anfang unsere Nutzerinnen und Nutzer etwas irritiert, weil sie es so nicht kennen. Sie sind es gewohnt von KI, immer ein Ergebnis zu bekommen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Anwältinnen hier eben auch hinterfragen. Das ist ja auch Teil unseres Berufsrechts. Also wir müssen nicht nur korrekt mit den Mandantendaten umgehen, sondern wir müssen auch alles prüfen. Und es gibt ja hier auch diese ganzen Fälle, die auch durch die Presse gingen, so dass irgendwelche, ich glaube, ein Anwalt hat einen Schriftsatz eingereicht und die, wie du sagtest, die Urteile, die dort zitiert wurden, waren frei erfunden. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das ist ja nicht nur peinlich, das kostet einen die Zulassung. Und das ist eben genau etwas, was wir bei Peilhound sehr ernst nehmen und den Nutzerinnen eben die Möglichkeit geben, während des ganzen Prozesses, während der Arbeit mit KI, während des ganzen Chats, genau alle Quellen und alle Textzeilen zu verifizieren. Also wir haben so eine Funktion, da kann man mit der Maus drüber gehen und dann wird direkt angezeigt, aus welchem Originaldokument das stammt. Das heißt, man muss nicht parallel dazu seine Akte offen haben. Und wenn da jetzt steht, der Angeklagte hat einen Schaden von 3.000 Euro gemacht, denkt man dann, ja, okay, kann das stimmen? Die KI sagt es, ich muss mir das jetzt aber nochmal anschauen. Und dann fängt man wieder an zu blättern. Ja, da ist ja niemandem bei geholfen. Und genau diese Verknüpfung, die ist bei uns, bei Peilhound, wirklich einer der USPs.
haben jetzt ganz viel über deine Vision, dein Unternehmen, Berufsrecht und so weiter geredet. Wann bleibt dir eigentlich Zeit zum Surfen? Du hast gesagt, also du lässt dir dann schon mal proaktiv in den Kalender das eintragen, wann die Superwelle kommt. Wann kommt sie?
Sollen wir mal nachschauen? Ich kann mal eben. ich hoffe am Wochenende, wenn ich wieder zu Hause in Portugal bin. Da würde mich das doch sehr freuen. Ich glaube, ja, das Ganze ist gutes Zeitmanagement und eben auch die Freiheit, seinen eigenen Tag zu gestalten. Also was für mich.
Wie sieht dein Tag aus?
Das kommt sehr drauf an. Also ich war jetzt die letzten 3 Wochen komplett auf Reisen. Ich bin viel auf Reisen. Ich verbringe viel Zeit an Flughäfen, was schön ist, denn witzigerweise liebe ich Flughäfen.
Oh.
Das war auch etwas, was mir während Corona am meisten gefehlt hat. Irgendwann hatte ich so diese Sehnsucht danach, mir nach einem Langstreckenflug am Flughafen morgens die Zähne zu putzen. Es war ganz seltsam. Aber Gott sei Dank bin ich gerne auf Reisen, bin gerne unterwegs. Und ansonsten versuche ich, ist mein Tag, jeder Tag sieht eigentlich anders aus. Ich versuche das auch sehr individuell zu gestalten. Und wenn dann eben die Wellen gut sind zwischen 2 und 4, dann lege ich mir da auch mal einen Blocker rein und stehe dann aber entsprechend früher auf oder sitze eben entsprechend früher länger dran. Und das ist auch das Konzept, was eben mir es ermöglicht, auch, also wenn man jetzt Burnout auch ein bisschen psychisch an die Sache rangeht, einfach dieses Pensum, dieses intensive Pensum so lange aufrechterhalten zu können. Ich glaube nicht, dass ich das aufrechterhalten könnte in einem fixen Zeitplan, der jeden Tag gleich aussehen würde, ohne eben die Möglichkeit, das so flexibel zu gestalten. Einfach hier 9-to-5 jeden Tag würde mir schwerer fallen, muss ich sagen.
Und deine Mandanten machen mit?
Ja, meine Mandanten machen mit. Die zitiere ich dann aber auch nicht um 5 Uhr ran. Also selbstverständlich, wenn die Hütte brennt, dann gehe ich nicht surfen.
Die Mandantschaft bei dir ist nicht der Verkehrssünder, nicht der Scheidungskandidat oder die Arbeitsrechtsgeschichte, sondern deine Mandantschaft setzt sich, ihr seid quasi sehr, sehr, sehr familiär dabei.
Ja, also meine Mandantschaft sind hauptsächlich Tech-Unternehmen, Startups, Scale-Ups, auch Unternehmen in der Entertainment-Branche und eben Unternehmen, die ähnlich arbeiten wie ich, größer remote verteilt sind auf der ganzen Welt und es total normal finden, wenn ich mich remote aus Portugal zu einem Termin dazu halte. Also die würden eher nervös werden, wenn ich da plötzlich zum Termin auf der Matte stehen würde. Da würden sie sich denken, mein Gott, Franka, was ist passiert? Hast du die Finanzbehörde mitgebracht? Müssen wir mit der Datenschutzbehörde rechnen? Und das sind eben genau, also diese Erwartungshaltung, die vielleicht auch total verständlich bei einer Einzelperson bestehen würde, dass man sich persönlich trifft. Ich gehe zum Beispiel auch nicht vor Gericht. Deswegen ist es natürlich auch möglich. Also,
das heißt, thematisch, welche Mandate bearbeitest du?
Ich bin im sehr technischen IT-Recht unterwegs. Also diese ganzen Sachen, die vielleicht, ja, wo...
Kann man sagen, du machst Dinge wasserdicht?
Ja, genau. Man kann sagen, ich mache Dinge wasserdicht. Ich möchte, dass es schon gar nicht erst zu einem Gerichtstermin kommt. Alles, was mit Technik zu tun hat, IT-Security, IT-Infrastructure, aber auch Datenschutz, da bin ich zu Hause in dem Bereich. Aber auch was eben größere strategische Unternehmensstrukturierung, also wenn man jetzt Compliance spricht oder einfach auch Finanzierungsrunden etc. Also alles, was eben auch, wo man sagt, unternehmerisches Denken mit verbunden mit Recht. Das ist so mein Sweet Spot auf jeden Fall.
Danke, Franka Becker, für den Besuch bei Heise Meets. Danke für ein spannendes Gespräch. Anwältin, Unternehmerin, Surferin. Und dass das Mikro schon ausgeschaltet ist, erzählt sie, sie ist auch Marathonläuferin. Das müssen wir dann doch noch hören. Also Mikro wieder an.
Ja, das hatte ich jetzt vorhin bei der Aufzählung komplett vergessen.
Wie kann man einen Marathon vergessen?
Vielleicht habe ich den verdrängt, weil ich muss gestehen, es war schon ein bisschen schmerzhaft auf jeden Fall. Aber trotzdem werde ich es wieder tun. Ich laufe den Valencia-Marathon nochmal im Dezember und habe mich auch für den London-Marathon angemeldet. Aber das ist natürlich mittlerweile alles mit Verlosung. Und ja, mal gucken, vielleicht komme ich rein.
Wie sind deine Zeiten?
Das fragt man nicht. Aber ich bin nicht sonderlich schnell. Ich hoffe, die 4 Stunden zu knacken beim nächsten Mal.
Das ist aller Achtung, hallo, das darf man fragen.
Ja, eigentlich hat mich meine beste Freundin zum Laufen gebracht. Wir haben, sie wohnt in Stuttgart und wir haben eine Freundschaft über, wir müssen sozusagen eine Long-Distance-Friendship wahrscheinlich. Und wir treffen uns alle paar Monate in Europa in unterschiedlichen Städten und laufen dort gemeinsam, meistens Halbmarathon. Wir waren jetzt im März in Prag, das war wunderbar. Und treffen uns jetzt am Wochenende tatsächlich bei mir im Dorf und laufen dort den sehr berühmten, ich glaube, es heißt eigentlich Feuerlauf, aber man nennt es liebevoll den Sardinenlauf, denn bei der Anmeldung bekommt man noch einen Gutschein für Sardinen, die man sich nach dem Lauf abholen kann und dann werden die an so Stöcken über dem Feuer gebraten. Das ist sehr ursprünglich und es ist vom Vibe her wirklich der schönste Lauf. Also die Stimmung dort ist wie in Valencia am Marathon und man läuft so um die Halbinsel von Peniche rum und die Restaurants stehen draußen, die Köche stehen draußen, klopfen ihre Kochtopfdeckel zusammen und kreischen und schreien und man kann ganz viele kleine klebrige Kinderhände abklatschen und die freuen sich alle wahnsinnig und jeder Kilometer ist halt eben ein riesengroßes Feuer, der laufende bei Nacht statt, was die Pfadfinder eben dort dann betreuen und hochziehen und die Stimmung ist wahnsinnig.
So, nun wissen wir das auch noch. Und die nächsten 800 Folgen bei Heise Meets reservieren wir schon mal für Franka Becker, denn wir sind uns sicher, es wird nie langweilig. Danke und auf bald.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.